aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch.
Also wenn irgendein Wochenende während des ganzen Jahres wesentlich ist und interessant ist, dann ja, ist es das Wochenende rund um die Jahreshauptversammlung von Berkshire, Warren Buffetts Unternehmen, und das hat jetzt wieder stattgefunden in Omaha. Was mich fasziniert, ist eben wieder mal im Zusammenhang mit der technischen Entwicklung. Über Jahre und Jahrzehnte hat man davon gehört, dass es eben die Jahreshauptversammlung gibt, dass das was Besonderes ist. Da pilgern Zehntausende hin, um bei der Versammlung hier mit dabei sein zu können. Und das findet jedes Jahr, angeleitet von Warren Buffett und heuer zum ersten Mal ohne Charlie Munger, seinem kongenialen Partner, das Ganze statt. Und ich habe mir das vor Jahren schon vorgenommen, irgendwann einmal hinzufliegen und dabei zu sein. Aber es ist sich gerade alles nicht ausgegangen, und auch jetzt am Wochenende war es einfach, ja, da gab es andere Prioritäten für mich familiär. Aber das Interessante ist, dass technisch die Online-Schaltung super funktioniert und es möglich war, hier am Samstag dabei zu sein und zu beobachten, zu sehen, wie Warren Buffett immer noch, obwohl ja schon über 90, deutlich über 90 mit 93, stundenlang seine Zuhörer unterhalten kann und die Strategie, die Philosophie vom Berkshire erzählt. Was ist für mich so als nein, mach mal was anderes. Wie hat sich Berkshire entwickelt? Die Gewinne sind um fast 40% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Berkshire sitzt in Summe auf etwas, ja, knapp 190 Milliarden Dollar Cash. Es kommt jedes Jahr die Frage, warum so eine hohe Cash-Position, wo das nicht da und dort investiert wird. Und die Antwort von Warren Buffett ist schon seit Jahren immer wieder die gleiche Antwort. Mit Cash sind wir frei, mit Cash sind wir handlungsfähig. So sehr handlungsfähig, dass wir oft auch gar nicht handeln müssen. Wenn wir nämlich nicht wirklich sinnvolle Chancen sehen, ja, dann warten wir einfach ab. Und da fällt mir immer wieder seine Erzählung oder die Anekdoten auch mit Charlie Munger ein, dass sie eben gefragt wurden, was sie so tun, und er damals gesagt hat, naja, einerseits entscheiden wir ab und zu, dass wir irgendetwas kaufen, andererseits entscheiden wir ab und zu, dass wir etwas verkaufen. Aber sehr, sehr viel Zeit vergeht damit, dass wir diskutieren, schauen und in Wahrheit nichts tun, sondern abwarten. Natürlich bekommt man schon so mit, dass da eine Struktur dahinter ist, und auch die Nachfolgerfrage ist ganz klar gestellt. Greg Abel wird Berkshire nicht nur steuern und übernehmen, sondern er ist ja jetzt schon massiv oder maßgeblich in die Investmententscheidungen mit einbezogen. Warren Buffett hat durchklingen lassen, dass er, naja, langsam nicht mehr permanent alle E-Mails und Telefonanrufe annimmt, sondern eben sich zurückzieht. Und dafür gibt es andere, die das sehr, sehr gut machen. Alleine wenn Berkshire diese Cash-Position nur jetzt aktuell mit 4% parkt, dann sind es pro Jahr, ohne irgendetwas zu machen, etwas mehr als 7,5 Milliarden Dollar Einnahmen. Das muss man mal zusammenbringen. Und die größte Position ist weiterhin Apple. Das war hauptsächlich um Apple herum die meisten Fragen. Aber was so rübergekommen ist, und das hat sich nicht geändert am gesamten Bild, worum geht es, wenn man Warren Buffett zuhört, und in so einer Phase, so einer Zeit wie jetzt, tut es ganz gut, ihn zu hören. Zusammengefasst hätte er auch sagen können, we have to play a long game. Also es ist nicht die Frage, wie investiere ich kurzfristig und wie erziele ich kurzfristig einen Gewinn, einen Lucky Punch, sondern die Frage ist, verstehe ich, wie Märkte funktionieren, um, wenn möglicherweise ich einen Gewinn erzielt habe, dann diesen Gewinn richtig und dementsprechend platzieren zu können, weil Gewinne irgendwie sinnlos auszugeben, das kann man sehr schnell, sehr leicht, aber Gewinne so anzulegen, dass die auch werthaltig sind, dafür braucht man dementsprechende Hintergrundverständnisse, Gedanken, und wenn aber dieses Verständnis da ist, dann kommt man drauf, dass ein Gewinn gar nicht notwendig ist, weil ohne diesen Gewinn kann man dann auch trotzdem vernünftig Vermögen aufbauen. Sehr interessant war auch ein Interview mit der kleinen Schwester von Warren Buffett. Sie hat erzählt, dass sie irgendwann auch mit Anlagen sich beschäftigt hat und auch teilweise getradet hat. Aber im Laufe der Zeit hat sie dann gemerkt, dass der Warren einfach besser ist als sie. Und dann hat sie alles abgestellt und all in, 100% im Berkshire gesetzt. Und das hört man auch raus, wenn man dem Warren Buffett zuhört oder dem Greg Abel zuhört, dass sie diese Verantwortung, die sie heute haben, weil so viele Anleger, so viele Kleinanleger, so viele Pensionskassen Gelder bei Berkshire geparkt haben, dass sie sich dieser Verantwortung einfach bewusst sind. Also habe ich natürlich wieder Themen rausgehört, die zu meiner Einstellung, meiner Haltung zu Kapitalanlagen und zu Investments passen. Das ist hauptsächlich Ruhe, besonnen, hektisch herumtun bringt nicht sehr viel, auch wenn die Zeit hektisch ist, aber genau diese Entscheidungsprozesse zu verlangsamen und zu strukturieren ist immer wieder ganz wichtig. Und dazu passt auch eine Rückmeldung, die ich bekommen habe auf einzelne Podcasts. Da ist jetzt nicht eine Podcast-Serie benannt worden, aber das ist so sinngemäß zusammengefasst gekommen, bla bla bla. Der Janosch ist ja gar nicht neutral, der bezieht permanent Stellung. Und da muss ich halt dazu sagen, natürlich bin ich nicht hundertprozentig neutral, weil ich eine grundsätzlich positive und konstruktive Lebenshaltung habe. Und ich der Meinung bin, dass unsere Problemlösungsfähigkeit sehr, sehr hoch ist. Und somit ist es fast egal, welche Probleme daherkommen. Ich habe persönlich das Gefühl, dass wir diese Probleme lösen. Und somit ist es eine klare Positionierung. Also bin nicht auf der Jammerseite, die interessiert mich nicht. Die beobachte ich zwar, weil möglicherweise gibt es dort Bemerkungen und Gedanken, die da und dort interessant sein können, aber es ist ganz klar keine Positionierung auf der Jammerseite, weil die Energie gleich viel kostet, dort mitzujammern oder positiv lösungsorientiert zu denken, also bin ich auf der Seite. Und letzte Woche habe ich am Donnerstag und am Freitag die Fragestellung des perfekten Portfolios ein wenig zerlegt, und dazu kam auch die Rückfrage, wozu das notwendig sein soll, oder dass ich so sehr betone, dass man aus Rendite-Sicht kein Portfolio zusammenstellen kann. Mir ist es eher darum gegangen, das bewusst zu machen, dass die einzelnen Bestandteile des Portfolios immer wieder ganz wichtig sind, und die langfristigen Bestandteile sollten eher langfristige, in langsamen Zyklen sich bewegende Portfoliobestandteile sein. Das sind eben möglicherweise die Dividendentitel, das sind Unternehmen, die schon mit einem großen Burggraben versehen sich positioniert haben. Da haben wir am Freitag darüber gesprochen, dass hier, wenn man das anschaut, Unternehmen, die gut positioniert sind, lange Zyklen haben, Dividenden zahlen, ganz, ganz andere Unternehmen sind, als wenn man rückblickend nur schaut, welche Unternehmen hätten die größte Wachstumsstory hingelegt. Die größte Wachstumsstory war im Tech-Bereich. Und wenn wir uns diese Burggrabenunternehmen anschauen, mit Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Coca-Cola, Pepsi, McDonald's, Chevron, Walmart, Horizon, dann sind es eher Konsumgüter, sind Unternehmen, die im täglichen Leben drinnen sind und die eine gute Basis bilden können. Und parallel, also zusätzlich dazu, können dann Satelliten in ein Portfolio eingebaut werden. Das sind Nischenbereiche, die können kurzfristige Zyklen haben, die haben auch einen spekulativen Charakter. Wichtig ist nur, dass man immer wieder sich die Frage stellt, wenn besondere Schocks in den Märkten passieren, wie trifft mich das? Welche Teile meines Portfolios sind dann stärker davon betroffen, welche weniger? Und die langfristigen Teile sollten nicht so stark von Schocks betroffen sein. Wenn ein Ereignis kommt und alles ist einmal schockiert, dann haben wir das 2020 gesehen, da haben sich alle bewegt. Aber sobald dann der Staub sich ein wenig legt, sieht man, dass die stabilen langfristigen Investments sich deutlich schneller stabilisieren als die einzelnen Satellitenbereiche. Und mein Ziel war auch, logischerweise, einen Gruß sowohl an die Berater als auch an die Kunden zu schicken. An die Berater, dass sie immer wieder sich die Zeit nehmen und Kundenportfolios auch ohne Anlass immer wieder mit dem Kunden gemeinsam anschauen. Ich höre von Beratern immer wieder die Rückmeldung, dass sie sagen, ja, wenn der Kunde was möchte, dann bin ich eh jederzeit erreichbar. Aus meinem Empfinden heraus und aus vielen Fällen, vielen Kommunikationen mit Kunden, habe ich immer das Gefühl, dass wenn der Kunde mal den Berater versucht zu erreichen, ist das viel zu spät. Da hat man vorher schon zumindest 2 oder 3 Hürden überspringen müssen. Welche Hürden sind das? Das ist erstens die eigene Unsicherheit. Kann ich die Frage so überhaupt stellen? Zweitens die Fragestellung, möglicherweise brauche ich die Frage gar nicht zu stellen, weil ich müsste das irgendwo sehen, aber die Unsicherheit bleibt. Und drittens, vielleicht erreicht man den Berater gar nicht und dann ist man auch schon ein Stück weit frustriert, enttäuscht. Und das ist also viel zu spät. Und ein Gruß auch an die Kunden, weil ich auch von Kunden immer wieder die Rückmeldung bekomme, dass sie sagen, Herr Nusch, jetzt brauchen wir nicht reden, weil ich habe entweder kein Geld zum Anlegen oder ich habe keinen Kapitalbedarf. Deswegen brauche ich mich damit nicht beschäftigen. Und ich vergleiche die permanente Beschäftigung mit den Portfolios und diesen Überraschungseffekt und Stressfaktor rauszunehmen mit einer Sportart, wo man Wettkämpfe fechtet oder Wettkämpfe immer wieder an Wettkämpfen teilnimmt. Wenn man sich dieses Gefühl nicht immer wiederholt, wie es so ist in der Wettkampfatmosphäre, dann ist der Sportler im echten Wettkampf so unter Stress und die Situation ist so ungewohnt, dass nicht besonnen genug agiert werden kann. Ich sage das jetzt mit meinem Sohn im Golf. Er spielt auf der Driving Range sehr, sehr gut, aber eine Runde zu gehen ist schon eine ganz andere Situation und dann aber im Wettkampf direkt sich der ganzen Sache zu stellen, ist wieder eine ganz andere Situation. Und möglicherweise hat man auch noch Flightpartner, die nicht besonders angenehm sind. Da muss man sich auch daran gewöhnen. Das heißt, nur auf der Driving Range im theoretischen Bereich, in Laborbedingungen gut zu sein, das ist zu wenig. Und damit gehen wir auch auf aktuelle Themen, die diese Woche uns beschäftigen. Eine Sache beschäftigt natürlich diese Woche die Welt. Das ist begonnen hat die ganze Sache, oder ich möchte die Sache aufrollen von der japanischen Zentralbank. Der Yen hat sich abgeschwächt, ist abgeschmiert und da habe ich ein paar Mal schon erwähnt, dass möglicherweise im Hintergrund die japanische Notenbank hier interveniert, weil sie an dieser zu extremen starken Yen-Schwäche nicht interessiert sind. Aber wenn der Yen abwertet, das ist grundsätzlich gut für japanische Wirtschaft im globalen Kontext, weil natürlich dann die japanische Technologie günstiger importiert werden kann, aber auf der anderen Seite ist es schlecht für Japan, exportiert werden kann. Auf der anderen Seite ist es schlecht für Japan, weil sie natürlich auch sehr viele Rohstoffe importieren müssen und mit meinem schwachen Yen wird das sehr, sehr teuer. Und dadurch, dass aber im asiatischen Raum der Yen so abwertet, gerät eine andere Währung unter Druck und das ist der chinesische Yuan. Und es könnte sein, dass in diesem Abwertungsspiel China mit seiner Währung die nächste Story sein wird, dass hier China abwertet, was natürlich ganz schlecht wäre wiederum, aber in Chinas Interesse wäre, weil China seine Überkapazitäten versucht weltweit zu exportieren. Xi Jinping ist diese Woche in Europa und die Diskussionen werden schon mit Spannung verfolgt. Er ist zuerst in Frankreich, ist schon da schon eingetroffen bei Macron und wird danach Serbien und Ungarn noch besuchen. Warum wird das mit Spannung verfolgt? Naja, die Europäische Union versucht, die eigenen Märkte zu schützen und es gibt immer mehr Stimmen, die ähnlich wie Amerika auch in Europa sagen, es wäre wichtig, Europe first in den Vordergrund zu stellen und gerade in der E-Mobilität, aber bei vielen anderen Bereichen versucht die EU sich zu schützen mit Strafzöllen und wenn tatsächlich auf chinesische Autos Strafzölle erhoben werden sollten, damit da der europäische Markt ein wenig geschützt wird, müssten bis zu 50% Steuern draufgeschlagen werden. Und das ist eben die Frage. All jene, die mit Xi Jinping jetzt liebäugeln, die werden versuchen, das zu blockieren. Dieser Besuch von Xi Jinping ist aus meiner Sicht auch sicher eine taktische Geschichte, um hier all jene, die ihm helfen können, dass die Europäische Union nicht vereint und nicht einig gegen China auftreten kann, die an seine Seite zu holen. Also wird sicher interessant werden. Und gerade im E-Mobilitätsbereich sieht man, dass für die europäischen Unternehmen und für die amerikanischen Unternehmen ganz, ganz wichtig ist, wirklich Geld zu verdienen. Einerseits, weil China die Welt überschwemmt mit den sehr, sehr billigen eigenen Elektroautos und die können leicht billig sein, die werden vom chinesischen Staat zusätzlich ja noch subventioniert. Und eine andere Geschichte, die man hier auch sieht, ist, dass im Elektroautobereich andere, ganz andere Probleme auch auftauchen. Nicht nur Tesla hat diese Probleme, sondern auch andere Autoproduzenten. Warum? Naja, bei den Elektroautos ist eine Geschichte passiert, die nicht ganz so unwesentlich ist. Bei den Autos gibt es einen ersten Markt und dann gibt es den zweiten Markt, das ist der Gebrauchtwagenmarkt. Und die Preise für gebrauchte Elektroautos stürzen radikal ab. Ich habe hier eine Grafik für Teslas Elektroautos und die Preise sind kurz zwischen April 2021 bis Oktober 22 gestiegen für gebrauchte Autos, was eigentlich unerklärlich war. Und seitdem sind die massiv abgestürzt. Also man muss sich anschauen, $67.000 war irgendwann ein gebrauchtes E-Auto mal wert oder ist um diesen Preis gehandelt worden und das ist jetzt abgestürzt auf $30.000, $31.000. Die E-Auto-Lieferanten haben mit den Leasingfirmen auch noch weitere Probleme, weil die Leasingfirmen, die halten einen Großteil der E-Auto-Flotte, 50-60%. Und wenn die Gebrauchtwagenpreise so abstürzen, dann klagen jetzt sehr viele Leasingfirmen, die E-Anbieter. Die E-Autobauer zahlen natürlich, weil es bleibt ihnen gar nichts anderes über, aber damit brechen die Margen weg. Also ist das eine Geschichte, die gar nicht so unwesentlich ist, wenn der Elölö, der Elon Musk, damit seinen Supermarketing-Strategien immer wieder nach vorne geht und versucht, die Welt an der Nase herumzuführen. Was jetzt diese Woche neu wieder beginnt, sind die Rückkaufsprogramme bei den Unternehmen. Das kommt ganz langsam, nachdem jetzt die Quartalsmeldungen vorbei sind. Aber immerhin, es sind Milliarden, die zusätzlich als Liquidität zur Verfügung stehen. Und das kann den Markt noch einmal dementsprechend stabilisieren. Ja, mit diesen Gedanken starten wir in diese neue Woche. Wird wieder eine kurze Woche, weil ja am Donnerstag wieder frei ist, für viele Donnerstag und Freitag frei. Aber ich werde auf jeden Fall Anfang der Woche mal die Podcasts aufnehmen und wie es dann weitergeht, das erfahren wir oder das werden wir dann sehen. Wir fahren hier auch auf Sicht und datengesteuert, ähnlich wie die Zentralbanken. Ich wünsche einen schönen Tag, liebe Grüße und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.
Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.